Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Grosse Betroffenheit. Das Zürcher Schauspielhaus trauert um den Theaterregisseur Christoph Schlingensief. Doppelte Entscheidung. In der Fussball-Super League stehen Spiel GC gegen Luzern und FCZ gegen IB in der Schlussphase. Und wichtigen Einsatz. Unser Wochengast Thomas Böhni, Chirurg an der Klinik Balgris Zürich, hat 4 Wochen lang Erdbebenopfer zu Haiti operiert und betreut. Das Wetter morgen. Die Sonne scheint nur noch ab und zu. Vor allem am Nachmittag gibt es gewitterige Regengüsse bei 26 Grad. Am Mikrofon Oliver Futter. Schauspielhaus Zürich trauert um den Theaterregisseur Christoph Schlingensief. Der ist gestern in Berlin 49-jährig an Krebs gestorben. Der Christoph Schlingensief hat mit verschiedenen Inszenierungen am Schauspielhaus kontroverse Diskussionen ausgelöst. Der Christoph Schlingensief sei ein Shakespeare'schen Narr im besten und abgründigsten Sinn gewesen, schreibt Schauspielhausdirektorin Barbara Frey auf der Theater-Homepage. Er hat ihm grundsätzlich nachdenken über den ausgeleierten, müde Begriff Provokation. Im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Yverdon sind das Wochenende 200 Wintertourerinnen und Wintertourer zu einem Besuch am Neuenburgersee gereist. Auf dieser Reise hat der Stadtrat Matthias Gfeller bekannt gegeben, dass er der Partnerstadt eine Studie vorgeschlagen hätte, um zusammen in der Region Yverdon einen Standort für Windenergie zu suchen. Das teilt die Stadt Winterthur mit. Nach einem Unfall mit Fahrerflucht zu Bauma ist ein 33-jähriger Mann verhaftet worden. Laut der Kantonspolizei Zürich hat er gegen die morgen um 3 mit seinem Auto einen 23-jährigen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Ohne sich ums Opfer zu kümmern, ist er davon gefahren. Nach ersten Hinweisen hat die Polizei den alkoholisierten Autofahrer zu Hause verhaften. Einbrecher haben letzte Nacht aus einem Kiosk zu Wetzikon einen Tresor abtransportiert. Dazu eine Zigarette. Die Beute hat zusammengerechnet einen Wert von etwa 30'000 Franken, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die haben mit einem Hammer eine Wand vom Kiosk eingeschlagen und dabei Schaden für 10'000 Franken angerichtet. Wir schauen das erste Mal auf den Sport. In der Fussball-Super League sind heute beide Zürcher Club im Einsatz. Die Spiele haben am 4 Uhr angefangen, stehen also etwa eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff. GC empfängt die Hei Luzern, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden und den letzten Sieg gegen St. Gallen. Das ist bis jetzt die Bilanz der Grasshoppers. Bernhard von Grüningen im letzten Grund. Wie schlägt sie sich heute?
Ja, es wird vermutlich eine weitere Niederlage dazukommen, aber natürlich haben sie noch gute Viertelstunde Zeit, das ist klar, aber geht es in der zweiten Halbzeit wirklich ziemlich von der Rolle, nachdem sie die erste ja nach Belieben dominiert haben, eigentlich klar hätten müssen führen. Der Doppelschlag von Luzern und die 2-0 oder eben die 0-2 Hypothek auf Seite von GC, die wiegt halt schon zu schwer, aber man muss sagen, GC hat sich in den letzten 10 Minuten recht können erholen, hat sich können fangen von dem Schock und hat gute Chancen rausgespielt, aber wenn man natürlich wie zum Beispiel den Emegara, der alleine auf den Zielpunkt zuläuft und den Ball nicht an ihm vorbeibringt, wenn man so Chancen nicht macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man am Schluss eben den Match als Verlierer beendet. Und so sieht es im Moment aus. 15 Minuten vor Schluss, GC 0, Luzern 2.
Danke Bernhard von Grüningen, live aus dem Letzigrund. Und von dort wechseln wir in Stade Suisse auf Bern. Dort spielt der FCZ gegen IB. Und letzte Saison hat der FCZ gegen die Young Boys nie gewinnen können. André Oderset im Stade Suisse, geht die Negativserie vom FC Zürich heute weiter oder hat sie ein Ende?
Nein, im Moment sieht es noch aus, als ob Statistik recht behalten. 2007 im Mai hat man das letzte Mal können beim FCZ gewinnen hier im Stade Suisse. Und auch heute sieht es nicht gut aus. 1-0 führen die Young Boys seit der 65. Minute. Der Treffer vom David Degen hat den Treffer auch selber vorbereitet mit einer Flanke in den Strafraum rein. Dort ist der Henri Bienvenu dann dran vorbeigeschrammt. Der Ball ist aber von der anderen Seite via Hochstrasser wieder in den Strafraum gekommen. Mittlerweile hat sich der David Degen in 5 Meter Raum geschlichen und der Basel wird gedrückt. Dann fährt er aus 3 Meter über die Linie. Keine Chance für Andrea Guatelli, der sonst einen guten Match macht. Und einige Fernschüsse vor allem in der ersten Halbzeit müssen heben. In der ersten Halbzeit wenig Goalaktionen, wenn sind es eben Schüsse aus Distanz gesehen. Und das meistens kein grosses Problem für den Guatelli und auch auf der Gegenseite nicht für den Marco Wölfli. Der Nazi-Goalie übrigens heute mit seinem 28. Geburtstag. Gestern sogar noch 2-0. Und der Scott Sutter ist es, der in Strafe von mir bringt und den Ball schön reinbringt. Aber dann kann die Flanke niemals von den Berner aufnehmen und schlussendlich wird er noch ein Offside-Pfiffen, damit die Chancen also weg. Eine Viertelstunde hat der FCZ damit noch Zeit, vielleicht doch noch etwas Positives aus dem Match rauszuholen. Im Moment steht es für den Berner Stadtclub 1-0.
Danke, Adrien Odersett aus dem Stade de Suisse. Beide Zürcher Clubs sind also im Rückstand im Moment. Wie die beiden Spiele ausgehen, das sagen wir dann nach unserem Wochengast. Regionaljournal Wochengast. Heute ist es der Thomas Böhni, Chirurg und Spezialist für Amputationen an der Uniklinik Paul Christ Zürich. 4 Wochen lang war er zusammen mit 4 weiteren Spezialisten zu Haiti für einen Hilfseinsatz im Spital. Nach dem schweren Erdbeben vom Januar braucht Haiti dringend Fachleute, die Prothesen machen, aber auch andere medizinische Hilfe. Nach seinem Hilfseinsatz ist der Thomas Böhni jetzt wieder zurück. Am letzten Donnerstag hat er hier in Zürich der Vera Deragisch von seinen Erlebnissen zu Haiti erzählt.
Thomas Böhni, Sie haben am Montag hier an der Uniklinik Paul Christ wieder arbeiten. Wie war das gewesen, nach diesen 4 Wochen zu Haiti wieder zu Zürich in einem topmodernen Operationssaal, in einer topmodernen Klinik zu arbeiten?
Also das hat sicher 2 Aspekte. Der eine ist, dass man natürlich sehr froh ist, dass man alles Material hat, das man braucht, auch in einem sehr guten Zustand. Andererseits hat man dort sehr viel müssen improvisieren und das ist auch etwas Faszinierendes, mit ein bisschen weniger Mitteln gleich etwas herzubringen. Und das sind die Haitianer Meister im Improvisieren und da habe ich auch viel können lernen.
Also auch für den Alltag jetzt hier wieder zu Zürich?
Ja, durchaus.
Inwiefern?
Ja, dass man nicht immer alles in perfekter Form muss haben, um eine gute Arbeit machen, sondern muss halt vielleicht dann studieren, wenn ich es so nicht machen kann, mache ich es so und das geht auch.
Mit was für einem Gefühl haben Sie die Albert Schweitzer Klinik, das Spital zu Haiti verlassen vor guter Woche?
Ja, fast ein bisschen mit einem unguten Gefühl, weil sie haben ein bisschen einen personellen Engpass gehabt, was aber dann haben können im letzten Moment auffangen, aber es ist lang nicht sicher gewesen, ob es wirklich ob jemand nachkommen kann. Und ich war schon eigentlich dann am Schluss fast alleine gewesen, also von daher. Aber es hat alles gut geklappt, dass wir, es ist dann gerade ein Ersatz gekommen für mich und dass es keine Lücke gegeben hat.
Gehen wir zurück auf Mitte Juli, wo Sie und Ihre 4 Leute von der Uniklinik Paul Christ auf Haiti gereist sind, wo ja im Januar das schwere Erdbeben passiert ist. Wie sieht es aus in dem Land? Was haben Sie für einen Eindruck gehabt?
Also wir haben Port-au-Prince jeweils nur kurz gesehen, aber da ist natürlich noch sehr, sehr viel zerstört. Auch der Schutt liegt noch auf der Strasse, zum Teil einfach eine Bahn. Und es offenbar fehlen auch die Maschinen, um das irgendwie in schneller Zeit können abräumen.
Sie sind dann nicht in der Hauptstadt Port-au-Prince im Einsatz gewesen, sondern in Deschapelle, das ist ein Ort etwa 80 Kilometer nördlich davon, im Albert-Schweizer-Spital gearbeitet. Warum gerade in diesem Spital? Warum gerade dort?
Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist es ein Spital, das eben nicht vom Erdbeben geschädigt worden ist, also wo man hat können Patienten behandeln, wo alle Infrastruktur, alles noch funktioniert. Und ein weiterer Grund ist, dass wir natürlich auch Beziehungen haben zum Albert Schweitzer Spital mit dem Rolf Maybach, der von Ilanz ist als Kinderarzt. Und so haben wir auch den Ort gefunden.
Das ist er, der das Spital eigentlich leitet?
Genau, ja.
Und was haben Sie denn dort gemacht, vor allem?
Also, ursprünglich war es gedacht, dass ich vor allem würde schwierige Stümpfe korrigieren. Aber das war organisatorisch nicht ganz einfach gewesen, sodass ich eigentlich vor allem dann auch die ganz normalen Sachen, also chirurgische Behandlungen, Frakturen, Verbrennungen, Wunden von der Machete, also ich habe einfach normale chirurgische Tätigkeit eigentlich ausgeübt.
Wie dringend sind Sie gebraucht worden?
Also, das war sehr nötig gewesen, weil einfach der Dr. Exe als Chef war eigentlich praktisch alleine gewesen, noch ein amerikanischer Assistenzarzt. Und so haben wir eigentlich, ist jeder Mann ist eigentlich absolut notwendig gewesen. Dr. Exe hat eigentlich 2 Monate Dienst gemacht, durchgehend, oder? Und das ist natürlich schon eine Riesenbelastung.
Zu den Amputationen, zu den Behandlungen, Nachbehandlungen von so Stümpfen, das war nicht ganz einfach gewesen, bis dann die Patientinnen, die Patienten die Prothesen gehabt haben. Wie haben Sie sich dort organisiert?
Ja, das ist natürlich ein Ablauf. Also man muss ja zuerst einen Abdruck machen. Und das ist jetzt bei uns so gewesen, dass wir einmal in der Woche sind unsere Handwerker auf Port-au-Prince haben. Und sie haben dort in einer Kille, sind die Amputierten zusammengekommen und dann haben sie Abdrücke gemacht vom Stumpf. Und haben die Gipsabdrücke mitgenommen und nachher in Deschapelle Prothesen bauen. Und wenn sie fertig war, hat man die Patienten bestellt. Die sind wieder mit dem Lastwagen transportiert worden auf Deschapelle. Und dort hat es angegliedert am Spital, hat es als Tuberkulose-Dörfli, wo nicht mehr vollständig benutzt wird, weil Tuberkulose heute zum Teil medikamentös behandelt wird. Und die Patienten können dort wohnen, bis die Prothese gesessen ist und sie mit unseren Physiotherapeuten und Physiotherapeutin gelernt haben laufen.
Wie sind die Patientinnen und Patienten Ihnen gegenüber dann begegnet? Was haben Sie zu spüren bekommen?
Also die Patienten sind enorm dankbar für das, was wir machen. Sie haben auch extrem viel Geduld. Sie kommen am Morgen früh, warten bis am Abend in der Sprechstunde, dass sie untersucht und behandelt werden. Das wäre undenkbar bei uns, wenn man muss eine Viertelstunde warten, ist es schon furchtbar, oder? Also von dort her ist es eine sehr, sehr dankbare Sache. Sie haben natürlich auch immer schon auch Neigung, ein bisschen Forderungen zu stellen. Also sie haben ja zum Beispiel einen Schuh bekommen für die Prothese. Und das hat natürlich ein weisser sein, also ein weisser Turnschuh. Also sie hätten nicht gerne einen braunen oder einen schwarzen gehabt. Und da ist dann, haben wir manchmal auch gedacht, ja, das ist ja nicht so wichtig, ob jetzt der weiss oder braun oder schwarz ist. Aber für sie ist das einfach, das, wie es aussieht und wirklich ist ganz wichtig. Und für Mädchen, die jungen Mädchen, ist natürlich ganz wichtig, dass man zum Beispiel Flip-Flop tragen kann, oder? Das kann man nicht einfach mit einer normalen Prothese, da muss man ein bisschen einen Spalt machen zwischen der ersten und der zweiten Zehe. Und das haben wir dann gemacht, für sie, damit sie einfach auch können an ihrem normalen Leben teilnehmen können. Und das ist das Wichtigste, dass sie sich auch getrauen, sich mit der Prothese zu zeigen und nicht einfach daheim bleiben.
Aber dann ist die Not eigentlich nicht mehr so gross, wenn so Bedürfnisse im Vordergrund stehen oder wichtig, so wichtig sind.
Ja, es ist sicher so, dass wir jetzt, ausser auf den Kinderabteilungen, wo wir natürlich wirklich eine ganze Station haben mit Unterernährung, ist es also nicht so, sagen wir mal, dass die normale Bevölkerung, die wir gesehen haben, nicht genügend kann essen. Also wirklich müsste ich hungern. Das ist sicher nicht der Fall.
Sie haben nicht nur behandelt, sondern Sie haben auch Leute dort ausgebildet, dass sie eben ihre Arbeit weiterführen können. Zum Beispiel die Leute, die eben ganz konkret Prothesen herstellen. Was sind das für Leute?
Also in der Prothesenwerkstatt sind drei Kunsthandwerker gewesen, haitianische, die sehr geschickt sind handwerklich. Und die sind von Anfang an schon von der Hängerklinik her eingeführt worden. Und die haben wir weiter geschult, dass sie Teil und immer mehr von der Prothese selber können herstellen.
Also so jemand, der für ein Kunsthandwerk oder ein Haus gipset hat, ist jetzt ein Prothesenmacher geworden?
Der etwas geschnitzt hat oder gemalt hat, gezeichnet hat, der hat jetzt quasi einen Überzug gemacht von einer Prothese oder einen Abdruck gemacht und etwas zugeschliffen und zusammengesetzt. Und das ist sehr, die haben das sehr gut gemacht.
Und wie weit sind jetzt die Leute, also jetzt, wo sie wieder zurück sind, was können die Leute dort jetzt dank ihrer Hilfe?
Also sie haben sicher einen weiteren Schritt gelernt, aber das ist ein Projekt, das weitergeht. Also nach uns kommen jetzt deutsche Kollegen, amerikanische Physiotherapeutinnen. Vor uns sind Amerikaner da gewesen. Also das ist etwas, das weitergeht und die werden sicher so gut werden, dass sie können die wesentlichen Sachen selber dann machen.
Haben Sie in diesen 4 Wochen auch mit Schwierigkeiten gekämpft? Sind da Probleme auftreten?
Ja, es gibt natürlich immer mal Schwierigkeiten, dass wir zum Beispiel, eben ein Zeitchen haben wir Probleme mit dem Material, weil das Material ist blockiert war am Zoll in Port-au-Prince seit dem März. Und uns ist es langsam ausgegangen, dann müssen unsere Handwerker einzelne Kunststoffteile wieder zusammenschmelzen und improvisieren. Aber Gott sei Dank ist es dann quasi 2 Tage, bevor uns das letzte ausgegangen wäre, haben wir dann das Material bekommen und haben können weiterarbeiten.
Das war das Gröbste, was Sie erlebt haben?
Ja, ich denke das. Weil wenn das nicht gekommen wäre, dann hätten wir eigentlich nicht mehr können. Wir hätten noch Gipsabdrücke machen können, aber wir hätten nicht mehr können wirklich Prothesen produzieren.
Es ist das erste Mal, dass die Uniklinik Balgrist so einen Einsatz geleistet hat. Ist der Einsatz für die Uniklinik Balgrist damit abgeschlossen? Sie haben erwähnt, es gehen jetzt andere Teams dort an die Arbeit, führen das weiter, aber von Seiten Balgrist ist das abgeschlossen?
Also der Einsatz jetzt als solchen ist abgeschlossen. Wir tun aber das weiter evaluieren, weil wir denken, das wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll, wenn wir in gewissen Abständen wieder mal etwas machen könnten. Und es ist ja, der Rolf Maybach ist ja jetzt zurückgetreten. Es kommt eine neue Schweizer Ärztin, die das Spital leiten wird. Und ich denke, wir werden mal mit ihr schauen, in welcher Form man etwas könnte weiter unterstützen.
Das könnte auch sein, dass sie oder ein anderes Team nochmal auf die Chapelle auf Haiti geht.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Es ist nicht nur für die Uniklinik Balgrist der erste Einsatz gewesen, sondern auch für Sie, Thomas Böhni, in dieser Art. Wie war das für Sie gewesen?
Ja, das ist schon, also das erste Mal ist man, wenn man so durch ein Spital läuft, wo so auf engstem Platz viele Kinder, schwerkranke Kinder sind, Patienten sehr eng sind mit schweren Sachen. Die Angehörigen schlafen unter dem Bett von den Patienten auf dem Boden mit einem Tüchli, oder? Also es ist schon eine ganz andere Welt, oder? Es ist einfach der erste Moment, wo man... Ich habe natürlich von meinem Gebiet her, wo ich mit sehr vielen Wüstensachen zu tun habe, eitrigen Wunden, abgestorbenem Gewebe, bin auch ein bisschen abgehärtet, oder?
Also man muss dann funktionieren in dem Moment und kann es vielleicht erst später, zum Beispiel jetzt in Zürich, verarbeiten.
Ich denke, dass es, ich träume auch noch etwa in der Nacht. Also es ist sicher so, dass das einen mehr bewegt, als man vielleicht gerade im Moment, ist man einfach dann beschäftigt, dann macht man das, was notwendig ist. Aber ich denke, dass die Verarbeitung doch immer noch ein bisschen länger geht.
Würden Sie so etwas jederzeit wieder machen?
Ja, sicher.
Und was nehmen Sie jetzt persönlich aus diesen 4 Wochen mit? Spezielle Erinnerung, was ist Ihnen geblieben?
Also es sind eigentlich vielleicht 2 Sachen, eben, dass man wieder mit einfachen Mitteln muss arbeiten muss. Wir machen erst etwas, wenn wir ein MRI haben und alles. Und dort hat man das alles nicht. Und dann muss man alles von Hand untersuchen, mit den Augen, mit den Händen arbeiten. Und das ist etwas, was man ein bisschen verliert in unseren technisierten Diagnostik und Behandlung. Und das lernen wir, oder ist wieder gefordert, das zu machen. Und das ist eigentlich sehr gut. Und andererseits dann auch eine sehr grosse Achtung vor, eben zum Beispiel dem chirurgischen Chef, wo die schweren, zum Beispiel Typhusbäuche, oder wo Kinder, die an mehreren Stellen Darmdurchbrüche haben, wo das operiert, wo natürlich extreme Erfahrung hat auf dem Gebiet, das sehr schnell und geschickt kann machen, oder? Wo wir da gar nicht mehr kennen. Also Krankheitsbilder, Tuberkulose, Schwere und all die Sachen, oder? Wo uns in unserem Bereich eigentlich nicht mehr vertraut sind. Also man hat auch sehr viel gelernt. Also es ist nicht nur, dass wir etwas gebracht haben, sondern wir haben auch sehr viele Sachen hineingesehen, die wir nicht mehr haben, die ich nur noch von der Medizingeschichte her kenne, aber nicht mehr aus dem Alltag.
Der Zürcher Chirurg Thomas Böhni, der zu Haiti einen Hilfseinsatz von der Uniklinik Balgrisch geleitet hat, die Frage gestellt hat Vera Deragisch. Das Interview mit unserem Wochengast kann man auch im Internet nachhören auf regionaljournal.ch. Dort findet man auch all unsere Abendsendungen als Podcast zum Abonnieren und Abladen. Der RS1 Regionaljournal Zürich Schaffhausen am bald 6:06. Wir kommen jetzt nochmal zurück zum Sport. Zuerst schauen wir auf die 6. Runde der Fußball Super League. Beat Zürcher Club verlieren da. GC die Heim gegen Luzern mit 0:2 und auch der FC Zürich verliert auswärts gegen IB mit 0:1. Im dritten Spiel von der Super League schlägt Bellinzona Xamax 2:1. Und dann natürlich auch noch das Resultat vom eidgenössischen Schwing- und Elblerfest Frauenfeld. Neuer Schwingerkönig ist der Kilian Wenger. Er hat alle seine 8 Gänge gewonnen und im Schlussgang hat er dann auch noch die Schulter vom Martin Grab ins Sagmel gedrückt. Das ist Regionaljournal Zürich Schaffhausen auf DRS1. Und vor mich der Zeit schauen wir führen auf die nächste Woche. Zuerst einmal beim Wetter, die Regionalprognose von SF Meteo mit dem Felix Blumer.
Heute Abend ist es trotz ein paar höheren Wolkenfelder noch ziemlich sonnig und auch warm. Im Oberland ist es ganz leicht föhnig. Gegen den Morgen könnte es dann aber allenfalls richtig klettige ein erstes Gewitter geben. Nur am Vormittag ist es dann nur noch zeitweise sonnig, im Oberland aber immer noch ganz leicht föhnig. Das Thermometer zeigt morgen Morgen etwa 16 Grad und auf dem Uetliberg oben könnte es durchaus eine Tropennacht geben. Am Nachmittag, vor allem dann aber am Abend und in der Nacht auf den Dienstag, gibt es doch an paar Orten Gewitter. Und die können da und dort dann auch recht kräftig ausfallen. Die Höchstwerte liegen morgen Mäntig rund um den Zürichsee bei maximal 26 Grad. Am Dienstag ist es in der Regel wechselnd bewölkt mit ein paar Aufhellungen. Grundsätzlich gibt es aber immer wieder mal Regengüsse und auch am Dienstag kann das durchaus auch mal recht kräftig sein. Die Temperaturen gehen auf ungefähr 23 Grad zurück.
Und das sind ein paar von den Themen, die das Regionaljournal unter anderem in der nächsten Woche darüber berichtet. Morgen fängt auch im Kanton Zürich die Schule wieder an. Tausende von Mädchen und Buben buckeln zum ersten Mal ihre Schultheke. Wir begleiten den Erstklässler eine ganze Woche lang. Sie erzählt uns jeden Tag, was sie in dieser ersten Schulwoche so erlebt. Der Montag ist auch ein spezieller Tag für die Flughafenpolitik. 5 Jahre lang sind Politiker und Behörden von Bund und Kanton zusammengesessen und haben die Rahmenbedingungen ausgeschafft, wie die Flugzeuge in Zürich in Zukunft sollen landen und starten. Der Plan, der Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, kurz Ziel genannt, wird morgen öffentlich aufgelegt. Die Betroffenen können Stellung nehmen. Über die Folgen für den Kanton Zürich und seine Haltung zum Ziel reden wir mit dem Verantwortlichen aus der Kantonsverwaltung. Zu wenig Bewegung und zu viel Kilo, an dem leiden immer mehr Kinder. Das Bundesamt für Sport wird jetzt ein Zeichen setzen und startet am Dienstag ein neues Projekt mit dem Titel «Schule bewegt». Ein Projekt eben für mehr Bewegung bei den Kindern, wo alle Schulen auch mitmachen können. Startet wird das Projekt im schaffhausischen Merishausen. Wir sind beim Startschuss dabei. Auch am Dienstag geht im Museum für Gestaltung Zürich die Ausstellung «Make-up Design von der Oberfläche» auf. Ausgestellt sind Klassiker aus der Designsammlung vom Museum und zeigt wird, wie wichtig die Oberfläche ist für die Wirkung von einem Produkt. 3 Männer und eine Frau stehen ab Mittwoch vor dem Zürcher Bezirksgericht. Verantworten müssen sie sich wegen Menschenhandel, Förderung von der Prostitution, Vergewaltigung und Nötigung. Passiert ist das vor allem auf dem Strassenstrich am Silke. 16 Frauen im Alter von 17 bis 42, die meisten aus Osteuropa, haben gegen die 4 Angeklagten ausgesagt. Wir berichten vom ersten Prozesstag und wir reden mit der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration über den Prozess. Der Verkehr in der Stadt Zürich wächst und wächst, und zwar der Pendlerverkehr und der Freizeitverkehr. Das Gleiche passiert auch in anderen grossen Städten, und die immer grössere Mobilität bringt die Städte eben an ihre Grenzen. Das ist darum am Donnerstag das Thema vom Städtetag 2010 in Zürich, auch das ein Thema im Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Soweit von uns die Informationen am Sonntag, Redaktion und Moderation heute Oliver Futter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.